Liebe Geschwister, seid gegrüßt, der Herr sei mit euch. Ist das nicht eine erstaunliche Geschichte gewesen, die wir gehört haben? Das gehört zum Erstaunlichsten, was die Evangelien zu bieten haben. Denn was macht Jesus da überhaupt bei Tyros und Sidon? Das ist ja Südlibanon. Irgendwo Litani-Fluss, was weiß ich. Was macht er da? Ist er auf der Flucht oder wieso ist er nicht mehr in Galiläa? Und diese Frau, die da kommt, woher kennt sie ihn? Woher weiß sie, wer er ist? Sehr erstaunlich. Aber man darf sich auch wundern, dass die Frau überhaupt ihn anspricht, gibt's eigentlich gar nicht im Orient. Das ging nicht. Woher kennt sie ihn? Und Jesus macht auch erstaunliche Sachen. Ihm scheint diese Begegnung sehr unangenehm zu sein. Genauso wie ihr Wunsch, ihre Tochter zu heilen, ihm unangenehm zu sein scheint. Er weist sie ab. Dreimal weist er sie ab. Und das eigentlich aus einem unvorstellbaren Grund. Jesus, von dem wir doch denken, und wir haben das gelernt, dass alle Menschen für ihn gleich sind und dass er keinen Unterschied macht zwischen Geschlechtern, zwischen Menschen verschiedener Völker, er weigert sich, dieser Mutter zu helfen in ihrer Not, einzig, weil sie keine Jüdin ist, sondern eine Kananäerin, man würde heute sagen Palästinenserin. Und sie setzt noch einen drauf, er setzt noch einen drauf, er vergleicht sie und die anderen Nichtjuden mit Hunden. Wörtlich steht ja Hündchen. Das ist ein rassistischer Begriff für der Juden, für Angehörige anderer Völker. Und das von Jesus. Unsympathischer kommt Jesus selten rüber, glaube ich. Und das Erstaunlichste dabei ist es, diese Frau, die jetzt eigentlich allen Grund hat, sich verletzt abzuwenden, beleidigt zu sein, wenn nicht verzweifelt, weil ihr Kind ist ja todkrank, sie lässt sich nicht ein bisschen ermutigt, sondern sie ist schlagfertig, wie Katharina sagt. Sie diskutiert mit Jesus, sie verhandelt mit ihm, dem Mann, dem Rabbi. Und das will damals etwas Großes heißen. Und er, und das ist das Allererstaunlichste, er lässt sich von ihr überzeugen. Jesus lässt sich von ihr überzeugen. Und damit geschieht etwas völlig Neues. Etwas völlig Neues. In allen anderen Streitgesprächen im Neuen Testament, da ist das doch so, wir haben es gelernt, Jesus wird was gefragt oder wird kritisiert, er wird hinterfragt. Und er gibt ja eine überraschende Antwort und damit ist die Situation geklärt. Alle haben einen neuen Blick und eine Antwort, die vermittelt meistens, ihr denkt alle zu eng und nicht im Sinne der Liebe Gottes. Die ist ja viel größer. Und hier passiert jetzt genau dasselbe, aber mit vertauschten Rollen. Jesus ist der hier zu eng denkt. Und diese Frau überzeugt ihn zu einer neuen, veränderten Sichtweise. Das ist wirklich erstaunlich. Ich glaube, das hättet ihr nicht gedacht, als ihr heute Morgen hierher gekommen seid. Tatsächlich kann man aber fragen, was aus der Jesus-Bewegung geworden wäre, wenn es dabei geblieben wäre, dass Jesus nur zu den eigenen Leuten, den verlorenen Schafen des Hauses Israels, gesandt worden wäre. dann hätte es später keine Mission der nichtjüdischen Völker gegeben. Die weltweite Bedeutung der Bekanntheit und Bekanntheit, die Lehre und Leben Jesu heute haben und unsere Zeitrechnung ist danach sortiert. Diese große weltweite Bewegung seiner Nachfolge hätte es gar nicht gegeben. Es wäre bei dieser innerjüdischen Reformbewegung geblieben oder vielleicht einer jüdischen Sekte, einer Abspaltung, da gab es auch mehrere von. Aber es ist nicht dabei geblieben. Die frühen Jesus-Nachfolgerinnen und Nachfolger mussten sich darum bald auch damit auseinandersetzen, dass es jetzt auf einmal sogenannte Heidenchristen gab. Huch! Und sie haben sich sogar darüber gestritten, ob die männlichen Heidenchristen denn jetzt auch beschnitten werden müssten, wie alle anderen, die sich als Juden zu Jesus bekannt haben. Und Gott sei Dank, liebe Brüder, haben sich dann im Jahr 49 nach Christus beim sogenannten Apostelkonzil in Jerusalem dagegen entschieden. So ist uns das alles erspart blieben. Hätte auch anders kommen können. Die Jesus-Nachfolge ist damals ganz schnell zu einer großen internationalen Bewegung geworden und die Evangelisten Markus und Matthäus, die erzählen nun diese Geschichte von Jesus und der Kardaniterin bzw. Syrophönizierin, um ihren Hörern und Leserinnen zu erklären, warum es überhaupt Heidenchristen geben darf, auch wenn Jesus selber gar keine Heidenmission betrieben hat, bis auf hier an dieser Stelle. Was hier geschehen ist, ist Jesus selbst gar kein, ist von einer solch großen kulturhistorischen Bedeutung. Hier wird nämlich ein Denken überwunden, das nur die eigenen Angehörigen des eigenen Volkes im Blick hat, hin zu einem Denken, bei dem alle Menschen gleich sind, gleich berufen sind zu einem Leben in Gottes Reich. Ein riesiger Schritt. So kann Paulus dann später schreiben an die Gemeinde in Kolossa: Ihr habt den alten Menschen abgelegt und seid zu einem neuen Menschen geworden, der nach dem Bild seines Schöpfers erneuert wird. Wo das geschieht, gibt es nicht mehr Griechen und Juden, Beschnittene und Unbeschnittene, Fremde, Sküten, Sklaven oder Freie, sondern Christus ist alles in allem. Oder an die Gemeinde Galatien hat er geschrieben: Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau, denn ihr seid alle einer in Christus. Und das ist doch bemerkenswert, dass dieser kulturhistorische Entwicklungsschritt hier mit dieser Episode zwischen Jesus und dieser heidnischen Frau erklärt bzw. eingeleitet wird. Jesus lernt etwas von einer Frau. Und das war so lange so unvorstellbar, dass viele Bibelkommentare von den Kirchenvätern der ersten Jahrhunderte bis in die Gegenwart hinein sich das überhaupt nicht vorstellen konnten. Aber genau das geschieht auf der Erzählebene dieser Geschichte. Jesus lernt etwas von einer Mutter, die einfach nur möchte, dass ihr Kind gesund wird und die darum entschlossen kämpft, egal ob sie ignoriert oder abgewiesen wird mit ihrem Wunsch. Auch wenn der jüdische Rabbi meint, das Heil stehe ihr gar nicht zu. Sie bleibt widerspenstig, widerständig an ihrer Sache dran. Sie lässt sich nicht ermutigen, obwohl Jesus dreimal einfach nicht auf ihre Bitte reagiert bzw. Nein sagt und seine Jünger sie loswerden wollen. Sie reagiert nicht verletzt, als man sie ignoriert und loswerden will. Sie lässt sich nicht beleidigen und demütigen mit diesem unschönen Vergleich mit den Hunden. Trotz massiver Ablehnung wiederholt sie einfach ihre Bitte. Am Anfang ruft sie noch hinter den Leuten her und dann kommt sie ganz nah. Mutig geht sie in Konfrontation. Sie besteht einfach darauf, dass das Heil auch für sie gilt. Für Haushunde fällt doch etwas ab. Das muss doch reichen. So ein großer Glaube hat sie. Sie sagt, in Wirklichkeit ist doch genug für alle da. Du nimmst doch den Juden nichts weg, wenn du mir was gibst. Es ist doch da. Gottes Gnade ist doch da für alle. Und das sagt sie, obwohl sie gar keine Jüdin ist, keine Tradition hat, einen heidnischen Gott anbetet, glaubt sie trotzdem Jesus. Eine Ungläubige glaubt an Jesus und Jesus lernt von ihr. Es ist einfach nur Wahnsinn, diese Geschichte. Und Jesus hat das selber nicht für möglich gehalten, wenn man seinen Worten glaubt. Und so haben sie bei dem einzigen Streitgespräch, das Jesus verloren hat, alle gewonnen. Juden und Heiden und die Tochter der Frau wird geheilt. Es gibt ja immer noch Christengemeinden und es werden inzwischen wieder mehr, die darauf bestehen, dass christliche Frauen keine geistliche Autorität gegenüber Männern haben dürften. Das wäre so von Gott eingerichtet. Aber hier akzeptiert Christus die Autorität einer eigentlich heidnischen Frau über seine eigene enge Sichtweise. Und Jesus lobt diese Frau, diese widerständige Frau, für ihren großen, unerschütterlichen Glauben. Ich denke, diese Frau könnte ein großartiges Vorbild sein, gerade für sozial veranlagte Christenmenschen, die zu schnell ihre eigenen Bedürfnisse allem anderen unterordnen. Oder für die, die zu schnell aufgeben und nicht an die Möglichkeiten glauben, die wahrscheinlich noch alle gar nicht ausgeschöpft sind. Für alle, die sich schnell entmutigen lassen. Ich denke, vielleicht müsste man sie ausdrücklich zu einer protestantischen Heiligen erklären, denn sie vertraut dem, was sie als richtigen Weg erkannt hat, als letzten Ausweg, auch wenn der berühmte Rabbi Jesus das ganz anders sieht. Sie bleibt bei dem, was ihre innere Stimme ihr sagt. Und damit möchte ich jetzt nicht egozentrischen Starrsinn das Wort reden oder Fundamentalismus oder irgendwelchen Dingen, wo Leute meinen, nur meines ist richtig. Nein, aber diese kananäische Frau hat ja gute Gründe, bei ihrer Sache zu bleiben. Und so kann sie ein ermutigendes Vorbild sein für alle, denen es nicht so leicht fällt, der eigenen Wahrnehmung und Einsicht zu vertrauen. Für alle, die neigen, zu schnell einen Rückzieher zu machen und ihr Anliegen hinten anzustellen. Und das tun ja vor allen Dingen Frauen. Sie ist Vorbild zu allen, die sich zu schnell verletzt und beleidigt zurückziehen, anstatt einzustehen für ihr Anliegen. Diese Frau, die schmollt nicht, sie grollt nicht, sie steht auf. Und so wie das die beiden, sie glaubt nicht an den Mangel, sondern sie glaubt an die Fülle des Wortes, an die Fülle des Heils Jesu. So wie das die beiden Geschichten von den wunderbaren Brotvermehrungen erzählen, die im Evangelium genau vor und hinter dieser Geschichte stehen. Das ist ja bewusst so angeordnet von den Autoren. Wir denken ja oft in Entweder-Oder-Kategorien. Bestimmte gesellschaftliche Strömungen wollen uns das heute auch immer wieder glauben machen. Entweder wir oder die, also die anderen, die Migranten, die Grundsicherungsempfängerinnen, wer auch immer. Aber die Bibel glaubt nicht an den Mangel und an Entweder-Oder. Sie glaubt an sowohl als auch. Sie möchte uns ermutigen, einem solchen Mangelgedenken zu widerstehen und kreativ zu werden, zu fragen, ja, wie könnte es denn allen gut gehen? Warum soll das gute Leben nur einem Teil der Menschen zustehen und den anderen nicht? Was können wir dazu tun, dass alle die gleichen Chancen haben? Egal wie schlecht es dieser kananäischen Frau gegangen ist, mit ihrem von einem Dämon übel geplagten Kind, man würde sie heute wahrscheinlich depressiv nennen, egal wie erschöpft sie deswegen gewesen sein mag, sie war nicht fixiert auf den Widerstand, auf das Problematische, auf den Mangel. Sie war lösungsorientiert. Sie hat einfach daran geglaubt, dass Gott auch hier ihr helfen wird, durch Jesus. Und dazu will uns das Evangelium von Jesu Christi uns heute ermutigen. So zu glauben und so zu beten und so zu kämpfen wie diese Frau aus Kanaan, die ja nominell gar keine Christin war. Sie hatte keine Sonntagsschule besucht und keinen Jüngerschaftskurs. Sie glaubte aber einfach auf die Weise an Jesus, wie sie es für sich als stimmig ansah. Und letztlich, wenn man die Verheißung im Alten Testament sieht, dann hatte da Gott ja schon immer vor. Sein Umgang mit dem eigenen Volk sollte ein Zeugnis sein vor der Welt, sollte auch die anderen Völker bewegen, seine Wege zu gehen. Jahwes Erwählung des Volkes Israel, das war ja kein Exklusivismus aus Prinzip, das war eine Mission, die über das eigene Volk hinaus angelegt war. Ja, was heißt das jetzt alles für uns? Normalerweise ist das hier so bei Predigten, da wird die Bibel erzählt und ausgelegt und wenn es gut läuft, weiß man nachher, wie man leben sollte und was man glauben sollte. Und wenn es ganz gut läuft, dann werden wir noch auf Jesus hingewiesen und es wird klar gemacht, es wird eröffnet, wie sein Beispiel als Mensch funktioniert hat. Und wir können uns dann inspirieren lassen davon und dann war es eine gute Predigt mit einer Botschaft, die uns hilft. Ja, aber wie ist das heute? Hier bekommt Jesus von der heidnischen Frau erklärt, alles sehr strange finde ich, dass Mission ja an den Grenzen Israels nicht aufhört. Und was können wir hier von Jesus lernen? Er lässt sich darauf ein. Er lässt als Jude von seinem Exklusivismus ab. Vielleicht ist unsere Mission als Kirche ja auch eingeschränkt. Wir meinen, wir sind denen verpflichtet, die hier in die Gemeinde kommen. Um die müsste es gehen und die dürfte man auch nicht enttäuschen. Aber vielleicht ist unser Blick dabei nicht vollständig. Denn Gott hat seine Mission auf die ganze Welt angelegt. Ihm geht es um die Schaffung des Neues, des Neuen, von dem eine Jahreslosung mal gesprochen hat. Manchmal muss man die Mission Jesu auch über Widerstände in den eigenen Reihen fortführen. Aber vielleicht bist du noch gar nicht so weit. Vielleicht denkst du, das kann doch alles gar nicht wahr sein, was der da heute erzählt hat. Das ist ja ein ganz anderer Jesus, als der, den ich mir immer vorgestellt habe. Das verwirrt mich. Mit einer Verwirrung soll der Prediger die Gemeinde ja nicht stehen lassen, habe ich gelernt. Ich war zwar in keiner Bibelschule, aber habe ich irgendwo gelesen. Ist ja wohl auch richtig so. Aber ich will die Verwirrung jetzt auch nicht ganz auflösen. Es soll nur eine kleine Unsicherheit bleiben und die will ich euch heute nicht ersparen. Eine Unsicherheit, die euch den Drang verspüren lässt, etwas für euch zu klären. Gegen welche inneren Dogmen brauche ich selber Widerstand, um mit dem Jesus dieser Geschichte loszugehen? Um mit ihm gedanklich und praktisch dahin zu gehen, wo ich mit meinem Wort und meiner Tat gebraucht werde. Und wohin kann ich mich mit diesem Jesus weiterentwickeln? Ich komme zum Schluss. Nimm diesen Glauben an Jesus in Anspruch, um etwas zu ändern, einen Unterschied zu machen für die Leute deiner Umgebung. Du darfst das nicht nur, nein, du bist dazu herausgerufen durch Jesus Christus. Amen.